Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Smart gedacht, zu kurz gesprungen. Wie ein Kleinwagen Verkehrsprobleme lösen sollte und dabei im Problemstau stecken blieb. Von Florian Felix Wey.
Hätten wir damals diesen Versuch richtig einführen dürfen, hätten wir natürlich auch durch einen winzigen Teil der Produktion von Auto Hoffnung gegeben in Automobilität der Zukunft.
Wenn ich mir überlege, wie auch die Journalisten reagiert haben auf den Auftritt des Smart, ne? Die konnten das Auto nicht einordnen. Ja, ein kleines Auto, nur zwei Sitzplätze und noch teurer als ein kleiner Viersitzer. Ja, das geht ja gar nicht.
Stadtfloh.
Einkaufswägelchen.
Öko gerne klein.
Auto Bonsai.
Öko Popmobil.
Die Smart Story.
Man unterschätzt die dunklen Kräfte eines Großunternehmens, die in Aktion sind, wenn es darum geht, über die Zukunft zu sprechen und nachzudenken.
Wie ein visionäres Verkehrskonzept zum normalen Kleinwagen geschrumpft wurde.
Ich mag immer diesen Satz von Hölderlin: Wenn der Mensch denkt, ist er ein Bettler, und wenn er träumt, ist er ein Gott. Und ich muss sagen, die Träumer sind nicht auf der besten Seite in der Wirtschaft.
Träumer, Visionäre, Realisten, Macher.
Zum Beispiel Johann Tom Forde, Autoingenieur, Designer, Vater des Smart.
Ich bin ja auch Ehrenmitglied im Smart Club Deutschland und war bei vielen Smart-Treffen in Europa. Wenn man diese Schar der begeisterten Smart-Fahrer sieht, überall auf der Welt, und weiß, dass, so wie man mir berichtet hat, 1,8 Millionen Smarts im Verkehr sind, die eigentlich dann kein Nachfolgeauto haben, dann muss man sich ja fragen, hat man das irgendwie alles vergessen?
Macher, Realisten, Visionäre, Träumer.
Zum Beispiel Nicolas Hayek, Unternehmensberater, Uhrenindustrieller, der Mann mit der Swatch, gestorben 2010, Vater des Smart.
Wir werden zwei Autos auf den Markt bringen, eine mit einem Verbrennungsmotor und ein zweites mit einem Elektrohybrid oder Elektroantrieb.
Zwei Väter, ein Vaterschaftskonflikt und dazu zwei Paten.
Ein Ingenieur denkt einfach, aber baut kompliziert.
Daniel Gödewehr, Automanager im Ruhestand, Citroën, Renault, Vorstand bei Ford und VW. Erster Pate. Und der zweite?
Ich fordere ja zunächst einmal ein Auto, was nicht mehr so viel Schaden stiftet wie das, was wir jetzt haben. Was langsam ist, was auch ohne Lärm fährt, keine Abgase erzeugt, das ist schon mal ein Riesenvorteil.
Frederik Fester, Biochemiker, Vordenker der Umwelt- und Verkehrskybernetik, gestorben 2003.
Und dann fordere ich natürlich eine starke Reduktion des Verkehrs.
Die Smart Story. Einige Daten dazu.
Der zweisitzige Smart wurde vom Daimler-Benz-Konzern von 1998 bis 2022 rund 2 Millionen Mal gebaut. Das klingt nach viel, ist aber über einen derart langen Zeitraum ein eher mageres Resultat. Und der Konzern hat nach Einschätzung von Branchenexperten damit nie Geld verdient, sondern hohe Summen verloren.
Bis 2012 ließen sich nur Varianten mit Verbrennungsmotor kaufen. Dann kam ein Elektro-Smart auf den Markt. Von 2020 bis Anfang 2022 gab es ausschließlich dieses Elektroauto. Eingefleischte Smart-Fans erhofften endlich den Durchbruch der ursprünglichen Idee, weil mit dem parallelen Einstieg des chinesischen Automobilherstellers Geely ein starker E-Mobilitätsanbieter ins Boot geholt wurde.
Tatsächlich aber endet damit die Smart-Story. Die spezielle Fabrik in Lothringen, Smartville genannt, ist verkauft. Man arbeitet dort nur noch eine Liste an Vorbestellungen ab. Künftige Autos dieser Marke kommen aus China und haben mit dem kleinen Zweisitzer nichts mehr gemein. Der neue Smart ist ein SUV. Der alte Smart ist tot.
Aber er hat eine interessante Vergangenheit. Hier erzählt als Lehrbeispiel in Sachen Verkehrsinnovation.
Erstes Kapitel: Überraschung.
Innovationen beginnen viel früher, als man öffentlich davon Kenntnis nimmt.
Also das war dieses Konzept und das war das Schreiben, was ich damals an den Entwicklungschef geschickt hatte.
Ach,
2,50 Meter, also Elektro immer. Und
Smart-Vater Johann Tom Forde blättert in Böblingen in alten Akten.
6.10.1972, Betrieb Stadtwagen, damals Wilfried Breitschwert.
Direkt nach seinen Uni-Abschlüssen, Automobiltechnik und Design, fing Tom Forde als Entwicklungsingenieur bei Mercedes an. Im Gepäck schon damals eine Idee aus Studientagen.
Das sind so wichtige Dokumente, die ich selbst gar nicht mehr kannte. Da gibt es im Grunde genommen seit meinem Studium und einer intensiven Citycar-Studie 1972 im Hause Daimler-Benz von mir, wo alle diese Dinge, Grundwerte 2,50 Meter, Elektroantrieb, Zweisitzer, schon integriert waren. 72.
Die Mobilität der einzelne Mensch können Sie nie bremsen. Also wenn wir heute ein Gesetz machen und sagen, Sie und ich und jeder andere darf kein Auto mehr haben, da haben Sie eine Revolution in alle demokratisch geführte Länder und die Regierungen werden weggefegt.
Der zweite Smart-Vater, Nicolas Hayek, 1992.
Parallelentwicklungen und Doppelerfindungen sind in der Technologiegeschichte keine Seltenheit. Ihre jeweils gemeinsame Wurzel liegt in der Erkenntnis, dass ein bestimmtes Problem existiert. Ein Zustand, der verbessert werden muss.
Was den Verkehr angeht, brachte die Massenmotorisierung nach dem Zweiten Weltkrieg schon früh unliebsame Tatsachen ans Licht. Autos verbrauchten zu viel Benzin, stießen zu viele Schadstoffe aus und nahmen sich, wenn sie sich auf einer knappen Fläche versammelten, gegenseitig derart den Platz weg, dass sie ihre eigentliche Aufgabe nur noch unzureichend erfüllen konnten. Daniel Gödewehr, der als Manager bei Ford eigentlich nur hohe Verkaufszahlen abliefern sollte, begann das Problem grundsätzlicher zu betrachten.
Da kam in den 70er und 80er Jahre alle Studien in die Welt, die gesagt haben, in ungefähr 50, 60 Jahren wohnt 90% der Weltbevölkerung in Ballungszentren und nicht mehr auf dem Land. Da habe ich gesagt, wir müssen das Thema Ballungszentrenverkehr lösen, was nicht die gleiche Lösung sein muss für den Verkehr zwischen Städte und Land.
Alle vier, die Smart-Väter Johann Tom Forde und Nicolas Hayek, die Smart-Paten Frederik Feste und Daniel Gödewehr, erkannten ab den 1980er Jahren zwei Imperative für die Automobilität der Zukunft. Sie lauteten kleiner und sauberer. Also Zweisitzer statt Fünfsitzer, 2,50 Meter statt 4,50 Meter und mehr an Länge und als Antriebsart kein Verbrennungsmotor.
Der Smart löste diese beiden Imperative ein. Das zweite allerdings erst ab 2012 in Gestalt seiner elektrischen Variante. Bis dahin war er nur kurz.
Ein dritter Imperativ allerdings ist bis heute nicht eingelöst, weil er ganz wegführt vom individuellen Besitz selbst eines kleinen und CO2-frei fahrenden Autos. Neben kleiner und sauberer hätte es schon immer auch ein weniger sein müssen. Nur für Frederik Fester war dieser Imperativ zwingend. Als Kybernetiker sah er schon früh die konzeptuellen Mängel der autoindustriell gedachten Verkehrspolitik.
Wenn man da linear denkt, dann sagt man sich, aha, es ist viel zu viel Verkehr auf den Straßen, viel zu viel Autos, was müssen wir machen? Wir müssen größere Straßen bauen. Nicht? Das ist linear gedacht. Vernetzt gedacht ist, ich muss das Verhalten der Menschen auch mit einbeziehen. Was machen denn die, wenn die Straßen breiter sind? Ach prima, dann kann ich ja wieder besser durchkommen. Und was passiert? Es kommen viel mehr Leute jetzt als vorher, nur weil sie besser durchkommen, bis die gleiche Zähflüssigkeit, der gleiche Stau wieder erreicht ist wie vorher, nur mit furchtbar viel mehr Autos. Ich würde also von meinem Systemansatz her sagen, das, was Gödewehr, mein Freund Gödewehr ja auch sagt, wer Straßen sät, wird Verkehr ernten.
83, da bin ich bei der IAA als Ford-Chef und ein Journalist, Topaczynski, macht einen Rundertisch zum Thema Automobil und da sind wir zu dritt. Dollinger ist damals der Verkehrsminister, CSU, das heißt inkompetent. Und er war da mit der Einstellung, Gödewehr vertritt Ford, er vertritt also die Industrie, also ist er ein Freund der Politik. Aber er hat nicht damit gerechnet, dass der dritte Gast Frederik Fester war, der während der Sendung einen Satz ausspricht, was bei mir wie eine Explosion an neuen Gedanken geführt hat. Er hat gesagt, Herr Gödewehr, Sie bauen Autos, aber bieten keine Mobilität an.
Mobilität.
Ein Fremdwort für die damalige Autoindustrie. Angeregt von der TV-Begegnung beschloss Gödewehr, als studierter Literaturwissenschaftler mental offener als seine Branche, eine Studie über Verkehr aus kybernetischer Perspektive anfertigen zu lassen. Beauftragter Frederik Fester. Auftraggeber die gesamte deutsche Autoindustrie in Gestalt ihres Dachverbands VDA. Dort biss er freilich auf Granit, wie Daniel Gödewehr erinnert.
Einmal hat mir einer angerufen, das war der Professor Merkle von Bosch, rief mich am Abend an und sagte, Herr Gödewehr, was wollen Sie, warum kämpfen Sie dafür? Ich habe gesagt, unser Image ist dabei, sich zu degradieren. Jeder mehr und mehr kritisiert die Automobilindustrie. Staus, Unfälle, Geschwindigkeit, Umwelt. Wenn wir selbst einen unabhängigen Wissenschaftler finanzieren, der Idee hat, spricht von Mobilität, das ist doch, was wir verkaufen sollen, sagte Herr Gödewehr, lassen Sie das, Sie werden niemanden überzeugen.
In Deutschland nicht. Doch der amerikanische General Motors-Chef gab seinem Kölner Statthalter Gödewehr die Erlaubnis, die Studie bei Ford zu finanzieren. Als sie fertig war, verschwand sie in der Schublade. Ihr Inhalt visionär und zu brisant.
Denn das Auto spielt darin nicht mehr die Hauptrolle. Es ist nur ein Teilaspekt der allgemeinen Mobilität. Das Auto muss sich einordnen in einen kybernetischen Gesamtzusammenhang.
Kybernetik, das ist Pilze mit Baum. Ohne Pilze kein Baum, ohne Baum kein Pilz. So, das kann man in jedem Bereich der Wissenschaft beibringen.
Dritte biokybernetische Grundregel. Das System muss funktionsorientiert und nicht produktorientiert arbeiten.
Zweites Kapitel. Wenn Innovation das Produkt bedroht.
Die Automobilindustrie hatte nur Produkte, Fahrzeuge im Programm, nicht deren Funktion Mobilität. Sie konnte und wollte nur Autos verkaufen. Je mehr, je größer, je teurer, desto besser. Fester Studie musste also verstören. Anregungen zu Produkten enthielt sie allerdings auch. Nach Ablauf einer Sperrfrist erschien sie unter dem Titel Ausfahrt Zukunft 1990 als Buch. Zitat daraus:
Das ideale Individualfahrzeug muss bequem, hoch und kurz sein, lautlos fahren, keine Abgase erzeugen, extrem leicht sein, steuerbare Hinterräder haben zum seitwärts Einparken, für schnelle Überbrückung von Langstrecken zur Querverladung auf der Bahn geeignet sein. Es darf darüber hinaus schön, elegant und luxuriös sein, als Statussymbol von spottbillig bis sündhaft teuer sein.
Also die ganze Emotionalität, die ein Auto erfordert, ist ein emotionales Produkt, das ist ihr Eigentum, das ist der Ausdruck ihrer eigenen Persönlichkeit, das, was sie an sich mögen. Und das wollen wir ihnen erlauben. Ich nenne das die Nestwärme. So ein kleines Nest.
Nestwärme.
Das ideale Individualfahrzeug als Nest auf Rädern? Nicht windschnittig und schnell, sondern gemütlich klein und individuell?
Möglicherweise. Denn für den Großteil unseres Verkehrs gilt, dass Autos sich in einem Radius von wenigen Dutzend Kilometern bewegen und dabei durchschnittlich mit nur 1,5 Personen besetzt sind. Im Berufsverkehr sogar nur mit 1,2 Personen.
Um es mit Frederik Festers lebenslangem Leitspruch auf den Punkt zu bringen: Ein Auto transportiert sich hauptsächlich nur selbst.
Einmal ruft mich ein Redakteur von Spiegel an und sagt, Herr Gödewehr, Sie spielen mit dem Gedanken über Mobilität und so weiter, andere Produkte. Wir haben einen Mann getroffen, Nicolas Hayek. Er hat uns gefragt, ob wir Sie mit ihm in Verbindung setzen konnten. Wir kannten uns nicht. Hayek hatte sogar die Idee, Allradantriebler anzubieten mit in jedem Rad ein Elektromotor und alle lenkbaren.
In Nikolaus Hayeks Swatch-Mobil waren also selbst extravagante Punkte aus Frederik Festers Wunschliste berücksichtigt. Doch wer war Hayek, Vater des Smart, zuvor Retter der Schweizer Uhrenindustrie?
Mit der Swatch, einer Quarzuhr aus Plastik für den Massenmarkt, zwang Nicolas Hayek seit den 1980er Jahren die asiatische Konkurrenz in die Knie. Endlich kamen wieder erschwingliche Uhren aus helvetischer Produktion. Und sie waren popkulturell auf Höhe der Zeit. Man kaufte nicht bloß eine Uhr, sondern man drückte mit der Swatch seine Persönlichkeit aus. Buntes Plastik verlor die Anrüchigkeit des Billigen.
Genau dieses Erfolgsrezept wollte Hayek auf ein Kleinstauto übertragen, das Swatchmobil.
Drittes Kapitel. Wenn die Innovation des einen ein Witz für den anderen ist.
Mit dem Kontakt zum Automanager Gödewehr, der von Ford zu VW gewechselt war und dort für den Vorstandsvorsitz gehandelt wurde, ging das revolutionäre Kleinwagenkonzept einen großen Schritt auf seine Verwirklichung zu. Man hob ein Joint Venture zwischen dem Wolfsburger Konzern und Swatch aus der Taufe. Doch dann wurde nicht Gödewehr Chef von VW, sondern Ferdinand Piëch, Automann der ganz alten Schule, Liebhaber von großen, schnellen Benzinkarossen.
Sehr rasch nach meinem Amtsantritt wollte ich die Swatch-Sache vom Tisch haben,
bemühte sich der 2019 verstorbene Piëch in seiner Autobiografie, das Klischee des Automachos noch zu bestätigen.
Mir war das technische Layout des Swatchmobils, soweit es schon in der Vorentwicklung existierte, zuwider. Die Idee unseres eigenen 3-Liter-Autos war ja schon unterwegs und schien mir ungleich sympathischer als ein Zweisitzer mit lächerlichem Radstand, der keinerlei Spielraum bot für notwendige Eigenschaften, die ein ordentliches Auto ausmachen. Für mich war es ein Elefantenrollschuh.
Ein VW-eigenes Stadtautoprojekt namens Chico wurde von Piëch ebenfalls beerdigt und dessen dann tatsächlich produzierter Nachfolger Lupo, ein Kleinst-Viersitzer, blieb nicht lange im Programm. Dass darüber hinaus das kleine Swatch-Gefährt konzeptuell viel größer gedacht war, nämlich als Teil eines Bewegungsangebots, war dem Automann Piëch ebenfalls zuwider.
Er hat gesagt, Herr Gödewehr, wir bauen doch Autos, wir bauen keine Lokomotiven. Kein Waggon. Ich habe gesagt, Herr Piëch, können wir uns über Mobilität unterhalten? Ja, wenn Sie wollen, aber wir bauen kein Waggon.
Im Swatch-Auto-Konzept mit seiner Querparkmöglichkeit war der Waggonbau allerdings implizit enthalten. Frederik Fester, 1991.
Diesen Gefühlen auch Entfernungen zurücklegen zu können, dem kann man ja durchaus Genüge tun, wenn man ein Auto schafft, welches dann auch in den Ferien mit 200 Stundenkilometer fährt, zum entfernten Ort, aber eben auf der Bahn.
In einem Doppelstockwaggon. Unten die quergeparkten Zweisitzer, oben die Reisenden. Ganz wichtig und von einer Schweizer Waggonbaufirma damals schon projektiert, die Autos fahren von der Seite aus gleichzeitig in den Zug, nicht nacheinander von hinten. Das spart enorme Zeit und machte die Mitnahme eines elektrischen Stadtautos zum Kinderspiel, das natürlich während der Fahrt geladen würde.
Mehr als 30 Jahre später sind wir davon immer noch weit entfernt. Was nicht zuletzt daran liegt, dass derartige Großkonzepte enormer Kooperationsanstrengungen bedürfen. Selbst das, was wir heute an niederschwelligen Autovermietungsangeboten kennen, überforderte Anfang der 90er alle Beteiligten. Daniel Gödewehr erinnert sich, mit welchen Worten er Vertreter von Bahn und Stadt Frankfurt überzeugen wollte.
Wir sind dabei, ganz, ganz geheim, ein Stadtauto zu bauen und ich möchte einen Test machen. Ich brauche nur, dass Sie mir in der Hauptbahnhof in Frankfurt 500 Plätze reservieren, Parkplätze, wo unsere Autos, dieses Spezialauto, Elektroauto, parken dürfen. Für diesen Versuch will ich, dass die Bahn ankündigt, wer in Frankfurt direkt nicht landen will, kann er ein Auto von VW, Hayek, egal wie das hat doch keinen Namen, starten direkt am Bahnhof und kann die letzten Kilometer fahren und das Auto da lassen. Das wird abgeholt oder der kommt zurück zum Bahnhof.
VW baue keine Waggons, hatte Ferdinand Piëch gesagt. Und Bahn wie Kommunen wollten kein Carsharing für VW einrichten.
2 Monate später bekomme ich einen Anruf. Wir haben was anzubieten. Komme ich nach Frankfurt und was bieten Sie mir an? 500 Parkplätze, 3 Kilometer vom Bahnhof.
Thema verfehlt. Dennoch muss offen bleiben, ob Gödewehr als VW-Vorstandsvorsitzender mehr Überzeugungsmacht gegen die Beharrungskräfte des Status quo besessen hätte. Er verließ jedoch VW, ja die ganze Autoindustrie. Und Nicolas Hayeks Swatch-Auto-Projekt wanderte weiter zu Mercedes.
Viertes Kapitel. Zwei Innovationsstränge verknoten sich.
Die Wanderung des Swatch-Auto-Projekts zu Mercedes war kein Zufall. Denn mit Johann Tom Forde, der 1987 zum 100-jährigen Mercedes-Jubiläum schon eine smarte Stadtauto-Studie vorgelegt hatte, saß bei Mercedes längst ein eigener Mann am Zukunftskonzept Zweisitzer.
1989 ging das los, dass wir uns Gedanken gemacht haben, was wollen wir denn den Leuten anbieten in Kalifornien? Weil in Kalifornien war damals ein Gesetz in Vorbereitung, dass 10% aller Autos Zero Emission sein müssen, null. Und die Autofirmen haben alle sich empört, wie man sowas fordern kann, aber es war ziemlich ernsthaft geplant. Wir haben dann gesagt, wir wollen ja sowieso ein Studio in Kalifornien eröffnen, lasst uns doch mal an diesem Thema weitermachen. Und haben dann Ende 90, Anfang 91 begonnen, dieses Fahrzeug, was später dann als EcoSprint und Vorläufer von echten Smart gilt, entwickelt, sehr originell gestaltet und auch realisiert als fahrbaren Prototyp mit Elektroantrieb.
Wir werden zwei Autos auf den Markt bringen, eine mit einem Verbrennungsmotor und ein zweites mit einem Elektrohybrid oder Elektroantrieb.
So klang 1995 zur Grundsteinlegung der Smart-Fabrik in Lothringen stolz der Unternehmer Hayek. Und auch der damalige Mercedes-Chef Helmut Werner stimmte nachgerade pathetisch mit ein.
Gefordert ist eine neue Definition urbaner Mobilität. Und wir sind sicher, dass uns dies mit dem Fahrzeug gelingt.
Endlich hatten die richtigen Partner zusammengefunden.
Für einen kurzen Zeitraum, ja. Die Hayek-Ingenieure aus dem schweizerischen Biel und die Mercedes-Entwickler aus Böblingen vereinigten sich. Vielmehr, die Mercedes-Leute sortierten mit ihrer Technikexpertise aus. Zum Beispiel Hayeks Lieblingsidee von 4 einzeln angetriebenen Rädern zum mühelosen Rangieren.
Es gab immer wieder Studien, aber keine realisierten, von irgendwelchen Fahrzeugen mit Radnabmotoren, eher im Busbereich. Aber das wollte er haben und hatte auch einen umgebauten Citroën, der mit solchen Motoren lief. Dieses Auto habe ich nach 35 Kilometer Schlechtwegstrecke auf der Teststrecke zerlegt, weil es die Achsen auseinandergerissen hat von den Kräften, die da entstehen.
Als nächstes fiel der Hybrid von Verbrenner und E-Motor aus dem Programm. Er hätte das Auto zwar unabhängiger von einer Ladeinfrastruktur gemacht, wäre aber zu kompliziert geworden. Dann kam der Elektromotor auf den Prüfstand.
Wir haben irgendwann erkannt, dass wir nicht mit dem Elektroantrieb starten können. Es war schier unmöglich, solch ein Fahrzeug kundentauglich und zu einem einigermaßen Preis auf den Markt zu bringen. War undenkbar.
Bis zum e-Smart sollte es noch mehr als 15 Jahre dauern. Immerhin, der Verbrennungsmotor wurde von Bauart, Leistung und Verbrauch exklusiv auf den Smart zugeschnitten.
Deshalb kann man sagen, dass dieser Motor nicht wie bei anderen Kleinwagen irgendein Motor aus dem Regal ist, sondern komplett neu konzipiert wurde für diese spezielle Art Auto.
So Tom Forde 1995. Damit behielt er recht, allerdings nur für wenige Jahre. Dann musste die Eigenentwicklung zugekauften Produkten fremder Hersteller weichen. Der Smart wurde vom Vorzeigemodell zur Resterampe degradiert. Den ehemaligen Entwicklungschef ärgert das bis heute.
Das sind Dinge, die kann ich überhaupt nicht begreifen. Wie man glaubt, nur weil man vielleicht 200 Euro Kosten spart, indem man einen Motor einbaut, den da irgendwo ein anderer im Regal hat, macht man das gescheite Auto.
Morgen geht in Stuttgart eine Ära zu Ende. Edzard Reuter, Herr über 330.000 Mitarbeiter, tritt ab. Den Nachfolger hat er sich selbst ausgesucht. Schon im Juni 1994 wurde er bestimmt. Jürgen Schremp, dynamisch, risikofreudig, kompromisslos.
Und für Schremp war der Smart genauso wenig ein gescheites Auto wie für Ferdinand Piëch. Noch in der Entwicklungsphase hatte sich das VW-Debakel spiegelbildlich bei Daimler wiederholt. Ein Mann der Vergangenheit kam ans Ruder, keiner der Zukunft. Mit Jürgen Schremp als Vorstandsvorsitzendem ab 1995 und dem Abgang von Mercedes-Chef Helmut Werner 2 Jahre später.
Auch andere Protagonisten stiegen aus oder wurden verabschiedet. Nicolas Hayek ebenso wie Johann Tom Forde.
Mit diesem Aderlass an Mobilitätsvisionären geriet der Smart in die Rolle eines Kindes, das nie gewollt gewesen und bloß nicht rechtzeitig verhütet worden war. Man schleppte es durch, weigerte sich aber, um im Bilde zu bleiben, seine speziellen Talente zu würdigen oder gar zu fördern. Ein Schrumpfauto, das nie die angepeilten Verkaufszahlen erreichte und deswegen immer wieder mit Managementideen aus der BWL-Mottenkiste rentabel gemacht werden sollte.
Versäumnisse und Denkfehler gaben sich die Klinke in die Hand.
Verbilligungen wie beim Motor standen teure Produktlinienerweiterungen gegenüber. Zweimal bot man unter der Marke einen Viersitzer an, der nichts weiter war als ein verkleidetes Fremdfabrikat. Beim ersten Mal von Mitsubishi, beim zweiten von Renault. Das kostete enorme Summen und demonstrierte nur die Einfältigkeit eines Marketingdenkens, das nie von Nützlichkeit, sondern immer nur von Image ausging. Carsharing-Konzepte kamen zu spät und blieben unausgereift, ebenso wie die E-Variante, deren letztes Modell keinen stärkeren Akku besitzt als das erste.
Fünftes und letztes Kapitel: Innovation verkümmert, wo ihr der Echoraum fehlt.
In Wahrheit scheint der Smart die richtige Lösung in einer verkehrten Welt gewesen zu sein. Denn alle anderen Autos wurden immer größer, nicht kleiner. Im Rückspiegel sieht der Smartfahrer heute 10-mal mehr SUVs als Zweisitzer. Und das in der Innenstadt, seinem ureigensten Gebiet.
Die Konsumenten wollten es so. Und das einzige Konkurrenzprodukt, der Toyota IQ, verschwand angesichts miserabler Verkaufszahlen schnell wieder vom Markt.
So gesehen wäre die Smart Story mit 2 Millionen Autos als Riesenerfolg zu werten und zugleich als Beweis für die nicht von Visionen, sondern von Verlustrealisationsschmerzen getriebene Durchhaltekraft eines Autokonzerns. Dieser wurde von den Kunden im Stich gelassen, mit dem klassischsten aller Kundenargumente: zu teuer. Johann Tom Forde widerspricht.
Kompakt bauen ist schwieriger als groß zu bauen. Die großen Straßenkreuzer waren Riesenkisten, riesen viel Blech, aber innen drin wenig Technik, und deswegen waren sie relativ günstig. Aber kompakt bauen, und es ist in allen anderen Branchen teurer, Mikrotechnologie zu machen.
Bei Computern, Smartphones, allem elektronischen Gerät honorieren wir Raumverdichtung durch deutlich höhere Preise. Beim Auto seltsamerweise nicht. War der Smart zu smart fürs raubeinige, explosionskraftgetriebene Konzept Automobil aus dem 19. Jahrhundert?
Ein Elektroauto kleineren Autos in den 90er hatte keine Chance.
Resümiert Daniel Gödewehr. Der Hauptgrund lag damals schon in der mangelnden Ladeinfrastruktur und der notwendigen europäischen Harmonisierung von Technologien. Überspringen wir 30 Jahre. Immer noch zu früh?
Als Smart Ende 2019 auf reine E-Mobilität umstellte, brach im Folgejahr der Absatz um mehr als 80% ein. Denn die eigentliche Zielgruppe, Großstadtbewohner, hätte sich mehr Ärger als Nutzen eingehandelt, wie es das Nachrichtenmagazin Focus auf den Punkt brachte.
Die potenziellen Käufer verfügen in der Regel über keine eigene Garage oder einen Stellplatz mit Lademöglichkeit. Da heißt es dann kein Benzinmotor, kein Smart mehr.
Die Katze beißt sich in den Schwanz. Am Ende zeigt sich, dass das Urkonzept eines an Stadtfläche sparenden, abgasfreien Kurzautos seine Zeit hatte, in dieser Zeit aber nicht reüssieren konnte, weil der Kernbegriff der Mobilität noch gar nicht entwickelt war.
Um ihn mit Leben zu füllen, müsste auch heute noch viel getan werden. Der 76-jährige Johann Tom Forde mit eigener E-Auto-Firma immer noch am Start sieht Zweisitzer wie den E-Smart nicht als verloren an. Wenn sie autonom an städtischen Ladestellen tanken würden, zum Beispiel durch Induktionsbodenplatten in Parkhäusern und eine entsprechende Elektronik an Bord.
Wir haben uns das schwierigste Parkhaus in Stuttgart rausgesucht, die Hofdiener Garage, 6 Geschosse, Spindelauffahrt, eng, wo viele Leute schon ungern reinfahren, geschweige denn durch das dunkle Parkhaus nachher rauslaufen. Und wir haben das gezeigt, ein Elektrosmart fährt vor die Schranke. Die beiden steigen aus, gehen ins Café, das Auto fährt hoch, wird geladen. Sie schauen auf ihrem Smartphone, wie ist der Ladezustand? Oh ja, wir können allmählich zurückfahren. Sie bestellen das Auto zurück und das Auto steht wieder unten, wenn man wieder wegfährt. So, im Auto integriert. Es ist technisch gelöst worden, aber es ist noch nicht realisiert worden im großen Stil. Das wär's.
Oder wäre es gewesen?
Smart gedacht, zu kurz gesprungen. Wie ein Kleinwagen Verkehrsprobleme lösen sollte und dabei im Problemstau stecken blieb. Ein Feature von Florian Felix Wey. Es sprachen Ilka Teichmüller und Monika Oschek. Ton Hermann Leppich. Regie Klaus-Michael Klingsporn. Redaktion Martin Hartwig.